Die AfD ist mitnichten ein ostdeutsches Problem. Es gibt ja gute Gründe, dass das Hauptpersonal alles westdeutsch sozialisiert wurde, die sehr schnell erkannt haben, dass der Boden im Osten gut bereitet ist, dass sie sich da entfalten können. Die Besonderheit in Ostdeutschland besteht meines Erachtens darin, dass diese regionalen Ursachen die globalen Ursachen radikalisieren. Uns geht gewissermaßen ein Zukunftsoptimismus abhanden. Früher war Zukunft etwas, was weit weg war, aber das war immer irgendwie auch mit einer gewissen, wenn es jetzt nicht gerade um eine Jahrhundertwende ging oder so, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, mit einer positiven Erwartungshaltung verbunden.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Ich bin in Berlin und treffe mich hier mit Ilko Sascha Kowalczuk. Er ist Historiker und Autor. Mit dem Buch Freiheitsschock hat er gerade eben erst einen Bestseller in die Buchregale gebracht und beschäftigt sich dort mit der Beziehung zwischen Ost und West. Insbesondere auch damit, welchen Effekt die Wende eigentlich nachhaltig auf Ostdeutschland hatte. Ich wollte von ihm wissen, warum wir gerade im Osten so hohe Werte für die AfD und andere undemokratische Parteien sehen, was das alles mit der Wiedervereinigung zu tun haben könnte und wie wir gesellschaftlich in ganz Deutschland wieder weg von undemokratischen Parteien kommen können. Wenn dir diese Episode gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Ilko Sascha Kowalczuk, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können und ich dich ein wenig über dein aktuelles Buch Freiheitsschock und vor allem ja, Ostdeutschland, Westdeutschland, das Zusammenleben, die Verbindung und vielleicht auch noch eine bestehende Trennung sprechen können. Herzlich willkommen.
Hallo und ich freue mich, dass ich bei dir bin und hoffe, dass wir nicht nur über Ost- und Westdeutschland reden, sondern auch über Nord- und Süddeutschland.
Ja, absolut. Ich glaube, wir sollten da mal einen Gesamtüberblick uns verschaffen, was da so los ist in unserem Land gerade. Freiheitsschock. Du schreibst in dem Buch, es hat den Untertitel Eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Und es passt ja natürlich perfekt gerade in die Zeit, wo wir ganz viel nach Ostdeutschland schauen und im Westen sozusagen sehr schockiert darüber sind, wie denn dort die Wahlen auch ausgefallen sind. Und irgendwie haben wir so ein komisches, also ich darf ja heute als Wessi mal sagen, ein komisches Verhältnis zum Osten, weil wir irgendwie, das fühlt sich immer noch irgendwie so weit weg an und wir haben immer noch so viele Vorurteile und es gibt immer noch so wenig Verständnis für die Geschichte Ostdeutschlands und für das, was da eigentlich passiert ist. Wenn wir heute so in der breiten Bevölkerung über die DDR nachdenken, dann denken wir an Diktatur, wir denken an Unterdrückung, wir denken an Kommunismus, wir denken an Trabis und an fehlende Südfrüchte. Und die Mauer. Und viel weiter hat sich wahrscheinlich der durchschnittliche Wessi mit dem Thema gar nicht so beschäftigt. Wie siehst du das denn aus
deiner Warte? Darf ich dir mal eine Frage stellen?
Ja, klar.
Wie alt bist du denn?
35.
Das ist wirklich gut. Also mich amüsiert das gerade, was du so erzählst. Also wir sitzen ja hier, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, am 9. Oktober. Heute, vor 35 Jahren, war der Tag der Entscheidung. Das ist vielen im Westen nicht bekannt und bewusst und das ist auch vielen im Osten nicht bewusst. Der Tag der Entscheidung war der Tag, an dem ein paar 10.000 Leute in Leipzig um den Ring marschierten. Es gab jeden Montag vorher schon Demonstrationen. Die wurden immer größer. Es gab im ganzen Land zu dieser Zeit Demonstrationen. Am 7. und 8. Oktober gab es im ganzen Land Prügelorgien. Am 7. Oktober ist der sogenannte Republikgeburtstag. Das ist der Tag, an dem die DDR gegründet worden war und das war der 40. Jahrestag. Die SED wollte richtig feiern auf der Titanic mit allem drum und dran und es gab eine große Ausreisewelle und Flüchtlinge, keine Ausreisewelle, die gab es auch, aber es war vor allem eine Flüchtlingswelle. Viele Menschen flüchteten die sind ein wesentlicher Motor für die Freiheitsrevolution gewesen. Und immer mehr Menschen fassten Mut, aufzubegehren, weil man sich fragt, okay, so viele hauen ab, was mache ich? Schweige ich weiter? Hau ich auch ab? Jeder kannte jemanden, der abgehauen ist oder der es wollte. Oder mache ich mit? Reihe ich mich ein in die Bürgerbewegung? Das war alles total klein, total zart. Es war nicht die ganze Gesellschaft, wie das gern erzählt wird, sondern es war eine Minderheit, die sich engagierte, auch am 9. Oktober noch und den ganzen Oktober über. Es war in Revolution ganz normal, es engagieren sich immer bloß Minderheiten. Und insofern ist das heute ein ganz besonderer Tag. Nicht nur im geschichtspolitischen Kalender, nicht nur im historischen Kalender Deutschlands, nicht nur im Kalender der deutschen Wiedervereinigungsgeschichte. Es ist auch ein ganz besonderer Tag in meiner Biografie. Ich selber begreife mich als 89er, als Teil dieser Freiheitsrevolution. Das ist Teil meiner politischen DNA. Es gibt ein Davor und ein Danach in meinem Denken, in meiner Biografie, in meinem Leben. Davor war alles, was in der Diktatur passierte, 22,5 Jahre und danach, was dann in der Freiheit passierte. Ich war in der Diktatur nicht das und der ich im Nachhinein gern gewesen wäre. Und ich bin in der Freiheit nicht das und der geworden, von dem ich vor 89 geträumt hatte, dass ich das werden kann. Also mit anderen Worten, vor 89 war ich nicht der große Held. Ich war kritisch, war gegen das Regime, aber wenn ich gewusst hätte, wie schnell das alles zu Ende ging, da wäre ich viel mutiger gewesen, viel heldenhafter, dann wäre ich mit wehenden Fahnen in den Knast gegangen, wie einige meiner Freunde. Und wäre dann nach ein paar Wochen, Monaten, nach einem Jahr oder was wieder rausgekommen und wäre der große Held gewesen, war ich aber nicht. Das hat aber viel mit meiner Biografie zu tun, die sehr nicht so einfach ist. Ich habe einen Großvater gehabt, der war ukrainischer Nationalist und ein Freiheitskämpfer für eine freie Ukraine. Der ist 1921 deswegen zum Tode verurteilt worden. Das spielt in meiner Lebensbiografie immer eine ganz große Rolle. Freiheit, der Opa und dann mein Vater. Denn mein Vater wurde eben nicht der Freiheitskämpfer. Mein Vater wurde nicht der Nonkonformist, sondern mein Vater war ein konvertierter Katholik zum Kommunismus. Er war ein überzeugter Kommunist und er zog mich in diesem Sinne. Und ich machte das auch die ersten 14 Jahre meines Lebens mehr oder weniger mit und stieg dann radikal aus. Und zwar, ich habe das nicht radikal gemeint, aber mein Vater und das System haben das radikal gemeint. Und ohne dass ich mich bewegte, bin ich vom hoffnungsvollen Kader, vom überzeugten Sozialisten zum Staatsfeind gemacht worden. Ich habe mich gar nicht verändert. Ich habe weder mein Denken verändert, noch meinen Standpunkt oder so, sondern ich habe nur an bestimmten Stellen Nein gesagt. Und das ist ganz typisch für Diktaturen, dass sie sich eben auch ihre Staatsfeinde erziehen, machen. Sie brauchen die auch. Und das ist mit mir halt auch passiert. Und dann, wenn man dann erstmal so in der Ecke steht, dann sagt man irgendwann, na gut, ihr alten Säcke, wenn ihr mich da hinstellen wollt, dann nehme ich die Rolle auch an und dann bin ich es eben da. Und das war nicht lustig, das war sehr traumatisch, das war ein anstrengender, also für mich als kleinen Jungen, 14, 15 Jahren, man hat mich da sehr drangsaliert, sehr rangenommen, fühlte mich verraten, auch von meinem Vater natürlich, von anderen, bin aber aufgefangen worden durch viele Freunde, durch die Kirche, zu der ich mich dann über meine Freunde zuwenden konnte oder zu einzelnen kirchlichen Würdeträgern. Also insofern ein Leben in der Diktatur, wie es viele andere mehr oder weniger so oder so hatten, nicht alle. Wer den Kopf nicht aus dem Fenster streckt, der läuft auch nicht der Gefahr, dass er immer abgeschlagen wird oder dass er sich eine Beule holt. Und nun der große Sprung, weshalb ich fragte, 35 Jahre, warum, wie alt bist du eigentlich? Und du hast in einer Sprache geredet, wir sind ja hier unter uns, deswegen bin ich ganz offen, die mich total alarmiert, sofort. Weil wenn jemand immer in diesem kollektivistischen Wir redet und du hast das die ganze Zeit gemacht, wir im Westen, wir, dann ist das eigentlich für mich immer so eine Steilvorlage, dass ich sage, das sind so die Spätfolgen der kommunistischen Erziehung. Immer alles im kollektivistischen Wir zu reden, höre ich von Menschen, die eine westliche Sozialisation haben, extrem selten, muss ich sagen. Das kennt man so manchmal so aus altlinken Kreisen, so die so Alt-68er so als Chiffre benutzt, die dann manchmal so von Wir reden. Aber auch da ist es eher selten. In der Regel wird da das entweder konkreter gemacht, eben irgendwie die spezifische Gruppe, über die man redet, oder eben ich. Und du hast jetzt in diesem Wir, hast tatsächlich den ganzen Westen vereinnahmt, hast über den ganzen Westen so gesprochen, als wenn es ganz selbstverständlich ist, dass alle so ticken wie du. Und das, sage ich mal ganz freundlich, stimmt nicht. Also ich bin ja jemand, ich habe mehrfach zweimal länger im Ausland gelebt. Ich habe einen Nebenwohnsitz seit 2010 in Bayern. Naja, stimmt nicht. Streichen, nicht in Bayern, in Franken. Will mich ja bei meinen Nachbarn nicht unbeliebt machen. Also in Bayreuth. also bilde mir ein, so ein bisschen auch was mitbekommen zu haben. Habe viele, viele, viele Freunde, die in westlichen Bundesländern sozialisiert worden sind, teilweise deutlich älter sind als ich. Viele sind schon tot, manche jünger, also alles Mögliche. Und da ist meine Wahrnehmung schon eine andere. Meine Wahrnehmung ist, es gibt genau diesen Typus, den du beschrieben hast, Menschen, die heute noch über den Osten reden, als wenn das irgendwie, man weiß nicht so genau, ob Vor- oder Hintermural, jedenfalls weit weg ist. Ich hatte auch tatsächlich jahrelang in den 10er Jahren in Bayreuth einen Briefträger, der war richtig klasse, dem habe ich manchmal gequatscht, wenn der da zu unserem Haus kam, und dann hat er mich da irgendwie ein paar Mal im Fernsehen gesehen und dachte, boah, hat dann so, Mann, ich wusste ja nicht, was du so machst, und dann haben wir so geredet. Und wenn der immer über den Osten geredet hat, das war wirklich so, als wenn der gerade noch im Zonenrandgebiet lebt und das die da drüben und so. Und ich habe mich immer so innerlich amüsiert und dachte, okay, da haben wir dann eine lange Wegstrecke vor uns. Aber ich habe das lange nicht gehört, dass, sag mal, so ein, aus meiner Sicht jetzt, ja, ich bin ja fast ein alter Sack mittlerweile, ein eher jüngerer Typ, so bis ungefähr so im Alter meines ältesten Sohnes, dass jemand sozusagen so in dieses Wir verfällt und sagt, also wir haben nicht dieses Interesse, wir sehen da nicht so richtig durch, wir wissen das nicht oder wollen das nicht und gucken komischer. Und da muss ich schon sagen, also bloß mal das Beispiel meiner Kinder, ich habe 4 Kinder, von denen sind, die lebten mit uns da auch ein paar Jahre richtig hauptwohnmäßig in Bayreuth, und die sind da zur Schule gegangen. Der Politik- und Geschichtsunterricht bezogen auf Kommunismus und DDR war dort um Klassen besser als das, was ich im Osten erlebt habe, oder also mit meinen Kindern, oder ich bin ja auch als Historiker dann gebeten worden, was weiß ich, Lehrerfortbildung zu machen und bla bla. Und da habe ich immer erstaunt, wie selbstverständlich, also zumindest dort in Nordbayern, in Franken, Geschichte und Kommunismus Teil des Geschichtsunterrichts war. Und ich würde mal sagen, klar, für die meisten war das eben natürlich etwas weit weg, ist ja selbstverständlich, eine Geschichte, die irgendwie wie aus der grauen Vorzeit kommt, ist ja auch bei meinen Kindern so, die sind alle nach 89 geboren worden, und für die ist das natürlich auch vielleicht ein bisschen näher dran, weil durch ihre Eltern, meine Frau kommt aus Magdeburg, spielt das eine große Rolle natürlich irgendwie. Bei mir nun, der Olle, der sich den ganzen Tag mit diesem Zeug beschäftigt und dem Buch nach dem anderen darüber schreibt und so, das kriegen die natürlich alles mit und gucken so. Klar, da spielt das schon eine andere Rolle, aber im Prinzip ist das für diese Generation, wenn man in Berlin groß wird, ist auch egal, ob man nun Ost oder West ist, ist das alles weit weg, ja. Das ist dann irgendwie so der Hundenkrieg oder wie ist der Teufel was, ja. Und das ist natürlich in Bayern oder in Schleswig-Holstein für die, für deine Generation und die Generation danach ganz ähnlich, hängt immer von den eigenen Interessen ab. Ich bedauere das natürlich, verstehe das aber auch, muss ich ganz klar sagen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich bin nicht so ein Grießkram, der durch die Welt läuft und sagt, bäh, 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 das ist das Wichtigste der Welt und so. Nee, finde ich nicht. Am wichtigsten ist, dass man den Unterschied zwischen Diktatur und Freiheit kennt, dass man den Unterschied zwischen Demokratie und Nicht-Demokratie kennt. Und wenn man dann das noch ein bisschen historisch begründen kann und wenn man dann noch so ein bisschen weiß, was ist, dann ist es okay. Ja, ich finde auch, dass zunächst erstmal die Eckpunkte der Geschichte des Nationalsozialismus auch wirklich wichtiger sind. Aber natürlich ist es ganz schön, wenn man so ein bisschen weiß, was Kommunismus eigentlich bedeutet und was das eben auch im Endeffekt für Folgen hat, dass man vielleicht auch so ein bisschen immunisiert dagegen ist. Aber ich treffe eben auch in den westlichen Bundesländern wahnsinnig viele Menschen, die sehr interessiert sind. In der Regel Ältere. Das stimmt natürlich, hat eben ja dann auch was mit der Sozialisation zu tun, weil sie vielleicht irgendwie in den 70er Jahren mal eine Klassenfahrt nach Buchenwald gemacht haben oder nach Ostberlin. Das prägt dann natürlich, wenn man dann, alle erzählen ja dann so eine Geschichten, die unfreundlichen Wopos, die da standen. Ja, liebe Leute, das waren keine Wopos, das waren Grenzer. Aber macht nichts, wer interessiert sich schon für historische Details? Und dann erzählen die gewissermaßen über die Unfreundlichkeit dieser Grenzsoldaten dort, als wenn das Schlimmste gewesen ist, was ihnen je in ihrem Leben passiert ist. Und dann kann man natürlich immer nur so ein bisschen müde lächeln und sagen, naja, wenn das irgendwie alles ist, was euch da sozusagen so aufgeregt hat, naja, dann bleibt mal ganz locker. Das ist irgendwie jetzt nicht wirklich so der Punkt, über den man eigentlich reden könnte. Aber dann haben sie halt so eine Beziehung dazu. Und da gibt es ganz viele andere Sachen. Dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die Verwandte hatten. Das darf man nicht vergessen. Und die haben natürlich ein ganz anderes, auch vitales Interesse daran gehabt. Das, auch da gab es natürlich Unterschiede. Die einen waren da solidarisch und haben sich interessiert und haben auch mitgelitten. Und andere haben den Kontakt abgebrochen. Ja. Und dann darf man eine Gruppe nicht vergessen, die oft in allen Erzählungen vergessen wird, egal worum es geht. Es gibt eine verdammt große Gruppe im Westen, und zwar seit Jahrzehnten von Menschen, die ursprünglich mal in der DDR lebten oder im Ostdeutschland, je nachdem, wann sie gegangen sind. Und die natürlich auch dann ein anderes nochmal Interesse haben, auch ein lebensgeschichtliches Interesse. Und insofern würde ich sagen, es ist ein bisschen differenzierter. Und um auf mein Buch Freiheitsschock zurückzukommen, ja, es heißt Freiheitsschock und ist im Verlag Beck erschienen in München, da wo du herkommst, Ende der Werbestunde. Das verkauft sich in absoluten Zahlen gesehen stärker in den westlichen Bundesländern als in den östlichen. Das ist insofern interessant, als dass das bei dem letzten Bestseller, bei dem es um so ein Thema ging, Dirk Oschmann, im letzten Jahr, ein Leipziger Professor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Ostdeutschland, eine westdeutsche Erfindung, eine große Debatte ausgelöst. In diesem Buch habe ich auch viele Polemiken gegen dieses Buch, weil ich finde, dass das nicht an vielen Stellen nicht sauber argumentiert, aber es ist eben ein richtiger Wutzeller geworden, hat eine ganz wütende Sprache und vielen aus dem Osten hat das aus der Seele gesprochen. Und das verkauft sich zu 80% im Osten. Also und so, und bei mir ist das eher so Hälfte-Hälfte oder eher 60% im Westen, 40% im Osten. Und da sieht man natürlich, jetzt wäre es mal interessant, so buchsoziologisch zu fragen, wer sind denn die KäuferInnen? Und da vermute ich mal, das sind viele, viele, die diese direkten Bezüge zum Osten haben, sei es, weil sie selber daherkommen, wegen Verwandten, weil sie mal das studiert haben, vielleicht in den letzten 30 Jahren und so weiter. Also, sorry, dass ich dir so in die Parade gefahren bin, dass ich sozusagen, aber du hast mir jetzt so eine Steilvorlage gegeben und ich habe dich ja nicht persönlich jetzt irgendwie angegriffen, sondern habe das einfach genutzt, um das ein bisschen zu differenzieren.
Das war natürlich von mir auch ein bisschen so provoziert, weil...
Das sagst du jetzt was.
Nein, weil das Schöne ist, du hast gleich meine drei weiteren Fragen quasi mehr oder weniger mitbeantwortet. Aber was ja mein Eindruck ist so ein bisschen, gerade jetzt auch nach den Wahlen in Ostdeutschland, wo wir ja viel darüber diskutieren, wie konnte es so weit kommen, wie konnte das passieren, warum gerade dort, warum sind gerade dort die Zahlen so extrem, warum ist die Wut so groß, warum wollen da so viele Menschen eine vermeintlich radikale Veränderung herbeiführen. Und wir im Westen, um nochmal dieses Wir zu verwenden, schauen da natürlich drauf und fragen uns mit diesem großen Warum. Und gerade meine Generation und alles, was danach kam, also noch jünger ist, hat erstmal so ein abstraktes Geschichtsbuchverhältnis zum Osten. Weil wir kennen die Zahlen, wir kennen die Fakten, kennen die Daten. Vielleicht gibt es verwandtschaftliche Verhältnisse, wo wir noch einen persönlichen Bezug dazu haben und von den Eltern oder von Verwandten, Onkel, Tanten, wie auch immer, die Geschichten erzählt bekommen haben. Aber wir haben, und das ist ja leider auch so ein allgemeines Problem, auch wenn wir in die Ukraine schauen und so weiter, auch unser Bezug zu Krieg ist ein sehr abstrakter. Wir kennen den nur aus Erzählungen, aus Fotos und Videos, aber wir haben keinen echten Bezug dazu. Und ich glaube, dass es uns daher umso schwerer fällt, überhaupt zu verstehen, wie es so weit kam. Und deshalb wundert es mich ehrlicherweise nicht, dass dein Buch auch im Westen so gut verkauft wird, weil, glaube ich, jetzt gerade schon dieses Bedürfnis sehr stark geworden ist, da tiefer reinzugehen, weil man irgendwie merkt, oh Mist, ist das jetzt ein ostdeutsches Problem oder ist es eigentlich ein gesamtdeutsches Phänomen? Können wir sagen, nee, das bleibt da nur im Osten? Oder müssen wir uns eigentlich im Westen auch Gedanken darüber machen, was da gerade in ganz Deutschland passiert? Wie ist denn dein Blick da drauf?
Radikaler und globaler. Ostdeutschland, das ist ja an sich irgendwie ein völlig unbedeutender Landstrich in der Weltgeschichte. Ja. Ich meine, da leben so viele Leute wie in Bayern, in Ostdeutschland oder in Baden-Württemberg. Und da leben nur 2/3 so viele Leute wie in Nordrhein-Westfalen. Also come on, worüber reden wir hier? Ja? Ding ist auch nicht besonders groß. Ja, das ist also irgendwie so, das ist schön anzuschauen, hat eine schöne Landschaft und so weiter und so fort. Hat eine schöne Ostseeküste, hat kleine Mittelgebirge, hat tolle Kulturdenkmäler. Manche Dinge, die Deutschland und Europa geprägt haben, haben da ihr Zentrum, Wartburg, Luther zum Beispiel und andere Sachen, ja, also insofern, aber das könnte man irgendwie über Belgien oder über Spanien und alles Mögliche uns genauso erzählen und ist also eigentlich, deswegen sage ich das auch so ein bisschen provokativ, ist nichts Besonderes, lass uns doch mal aufhören, wieder über diese Ostdeutschland zu reden, das ist ja auch langsam ermüdend, aber, und deswegen ist jetzt für mich als Intellektueller oder als Wissenschaftler auch interessant, ich glaube, dass wir in Ostdeutschland Dinge beobachten können und die sich abspielen. Das zeige ich auch oder versuche das zu zeigen in dem Buch über die Jahrzehnte, also über die letzten 30 Jahre, dass sich dort Dinge eher schneller und radikaler zeigen, als sie dann woanders auch kommen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel der AfD. Die AfD ist mitnichten ein ostdeutsches Problem. Es gibt ja gute Gründe, dass das Hauptpersonal alles westdeutsch sozialisiert wurde. die sehr schnell erkannt haben, dass der Boden im Osten gut bereitet ist, dass sie sich da entfalten können. Höcke hat das in seinem Interviewband auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, im Osten gibt es keinen kolonialen Schuldkomplex. Also das ist ziemlich freundlich formuliert, was er eigentlich sagen will. Der sagt nämlich, unser Geschichtsrevisionismus, den wir vertreten, der stößt im Osten auf eine große Resonanz. Da gibt's auch nicht das, was dann so abfällig PC genannt wird und all sowas, ja. Und da können die sich entfalten, ja. Also da gibt's diesen Resonanzboden. Aber was ist eigentlich die Grund-DNA der AfD? Jetzt, also nochmal einen Schritt zurück, man kann jetzt auch sagen, in Hessen haben sie so und so viel Prozent bekommen, in Baden-Württemberg, das sind ja alles alarmierende Zahlen. Aber die Besonderheit im Osten ist nicht nur, dass die Ergebnisse so hoch sind und den ganzen Osten erreicht haben. Und ich sag mal so, die Demokratie jetzt im Osten ist vor allen Dingen durch Westdeutsche gerettet worden. Seit 1990 sind ja nicht nur 5 Millionen Ostler weggegangen, sondern es sind auch 2 Millionen Westler gekommen. Und das sind vor allen Dingen mittlerweile Ältere. Und in den älteren Alterskohorten sind vor allen Dingen die demokratischen Parteien gewählt worden. Die haben gewissermaßen die Demokratie im Osten gerettet. Das hört niemand gern. Das ist auch, sagen wir mal, empirisch vage, was ich sage. Das ist eher, sind eher Zirkelschlüsse, die ich da mache, wenn man das nicht so genau untersuchen hat, demoskopisch. Aber ich bin davon ganz fest überzeugt. Das, die zweite Besonderheit, also das ist sozusagen, insofern muss man sagen, naja, also das gibt's, diese Tendenzen gibt's ja im Westen ganz genauso. Kann man jetzt auch untersuchen, wer sind die eigentlich? In Baden-Württemberg weiß man zum Beispiel, dass da ein starkes Wählerreservoir der AfD bei den Spätaussiedlern sich befindet. Und die Spätaussiedler, also Leute, die aus der Sowjetunion, die nach Deutschland kamen, nach 1990, die haben halt eine ähnliche Sozialisationserfahrung wie die Ostdeutschen gemacht. Eine ähnliche Diktaturprägung, ähnliche ideologische Prägung. Und das ist interessant. Das Zweite, was die Besonderheit ist, und das ist auch eine Besonderheit, die Ostdeutschland von anderen internationalen Entwicklungen gegenwärtig abhebt. Es gibt nicht nur eine extremistische Bewegung, nicht nur den faschistischen Arm, AfD, ist für mich eine faschistische Partei, sondern es gibt mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht eine zweite extremistische Partei, die eher eine Sekte ist als eine Partei. Es hat ja kaum Mitglieder, ganz bewusst, und alle haben auf eine Führerin zu horchen. Es gibt auch keine innerparteiliche Demokratie. Und das Dritte, das ist schon mal besonders, das ist zwei, also wie so eine Zangenbewegung. Ich scheue mich ein bisschen davor, Sahra Wagenknecht noch als eine Linke zu bezeichnen. Das war sie früher mal, sie war Kommunistin. Was sie jetzt eigentlich ist, weiß man nicht. Ich vermute mal, sie tarnt das eher, weil ihr Organisationsprinzip, was sie gerade umsetzt, das ist das Prinzip von Lenins Partei Neuen Typus, militärisch straff organisiert, eine Kaderpartei, auf eine Führung ausgerichtet. Die Befehle werden gewissermaßen ohne Widerrede ausgeführt und so weiter. Das kann man schon mit Fug und Recht, jedenfalls bei dem gegenwärtigen Stand, dem Entwicklungsstand der Organisation BSW, sagen, okay, das könnte sie sich da abgekupfert haben. Ja, das Dritte, was besonders ist, was man so in dieser starken Ausprägung in anderen Teilen Europas auch nicht findet, was woanders nur tendenziell vorhanden ist, aber nicht in dieser Schärfe, das ist die enge Anbindung an Putin, die enge Anbindung an den Kreml, die komplette Übernahme von Kreml-Narrativen, auch die absolute sozusagen fehlende Empathie für die Ukraine, die geradezu Verächtlichungmachung der Ukraine, dass man immer wieder da mit Narrativen kommt, die eben vom Kreml gesät werden, die ich jetzt auch hier nicht wiederhole. Das ist schon interessant. Und da kann man einem fragen, und diese beiden zusammen und noch ein paar andere Splittergruppen haben eben bei den letzten 3 Landtagswahlen jeweils rund 50% bekommen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also die Hälfte der Ostdeutschen, die wählen geht, steht dahinter. Und das ist kein Zufall, muss man sagen. Nee, das ist kein Zufall, dass die sich an Putin andocken und wie die agieren. Die streben halt ein autoritäres Staatssystem an. Das ist das, was AfD und BSW auch eint. Ich nenne das die Diktatur der Mehrheit, die sie anstreben. Der klassische Gegensatz zu einer repräsentativen Demokratie, in der eben Minderheitenrechte eine große Rolle spielen, die man achtet, respektiert, die man auch durchsetzt, was auch, ich sag das mal so ein Wort, was irgendwie nicht so toll ist manchmal, aber in dem Fall stimmt, zur Staatsräson auch der Bundesrepublik Deutschland zählt, und was die sozusagen genau überwinden wollen, wo es dann wirklich nur noch um eine sozusagen von ihnen selbst als homogene erachtete Gruppe geht, deren Interessen sollen durchgesetzt werden von sonst niemand. Deswegen ist Sahra Wagenknecht eben auch sehr eng bei der AfD, wenn es um die Migrationspolitik geht. Nicht umsonst hat Elsässer sie auch auf seinen Cover mal vor einer Weile gehoben und gesagt, die Kanzler, die zukünftige Kanzlerin von links und rechts. Das ist alles kein Zufall. Wenn man jetzt international sich die Situation anschaut, dann wird man eben sehen, das, was sich in Ostdeutschland und Deutschland abspielt, gibt es natürlich anderswo auch. Die jüngste Wahlen in Österreich. Und das muss man fragen immer, oder ich frage dann immer, was sind die Ursachen? Und ich glaube, dass es gibt für so eine international fast globalen Entwicklung, mindestens in der westlichen Welt, USA, Westeuropa, gibt es in der Regel regionale Ursachen und globale Ursachen. Und die Besonderheit in Ostdeutschland besteht meines Erachtens darin, dass diese regionalen Ursachen die globalen Ursachen radikalisieren. Also die globalen Ursachen, glaube ich, die kann man so mit so ein paar Stichworten umreißen. Also die Auswirkung der Globalisierung, damit verbunden gewissermaßen Identitätsängste, die man beobachten kann, die wiederum ausgelöst werden durch bestimmte Migrationsfolgen, die man überall auf der Welt beobachten kann, die natürlich auch etwas damit zu tun haben mit der Frage, welche Rolle hat die eigene Gesellschaft, der eigene Staat in der Welt. Da ist es natürlich, die Frage wird in den USA anders beantwortet als in Liechtenstein. Ja, das ist irgendwie, ja, liegt ja auf der Hand. Und dann die totale Erschütterung des Selbstbewusstseins durch die Finanzkrise 2008, die ja gewissermaßen ganz viele Gewissheiten erschüttert hat. Die Klimakatastrophe, die, selbst wenn man es leugnet, selbst wenn man sagt, das ist alles Quatsch, die trotzdem auch Gewissheiten erschüttert und Verlustängste produziert. Ängste, Zukunftsängste. Für mich ganz entscheidend ist aber auch noch etwas, was meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird, sind die Folgen der digitalen Revolution. Die digitale Revolution und insbesondere jetzt, was jetzt ansteht, der massenhafte Einsatz von künstlicher Intelligenz, der wird unsere Welt auf eine Art und Weise verändern. Wir haben keine Vorstellung davon, niemand. Und uns geht gewissermaßen der Zukunftsoptimismus abhanden. Früher war Zukunft etwas, was weit weg war, aber das war immer irgendwie auch mit einer gewissen, wenn es jetzt nicht gerade um eine Jahrhundertwende ging oder so, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, mit einer positiven Erwartungshaltung verbunden. Und zugleich waren die Entwicklungen, die die Menschen erlebten, überschaubar, verkraftbar. Also ich meine, noch vor 500 Jahren sind die Menschen, wenn es gut war, in den agrarisch geprägten Gesellschaften, was sie alle waren, wenn es irgendwie gut lief, sind sie dreimal in ihrem Leben aus ihrem Dorf rausgekommen und in die Nachbarstadt gefahren. Und das waren Riesenereignisse, die wochenlang dauerten. Also die Überbrückung von Entfernung war auch immer ein physischer Akt. Und der war gewissermaßen an Langsamkeit gebunden, sich daran zu gewöhnen. Und technische Entwicklungen, die Menschheit machte, die kamen erst mit einer großen zeitlichen Verzögerung auch in den Alltag, in den Haushalt. Und selbst dort ging das so stückchenweise, dass es gewissermaßen den Alltag wirklich auf ein annehmbares Tempo veränderte. Und wenn man noch an unsere, sagen wir mal, meine Großeltern, deren größte Errungenschaften waren irgendwie, dass es auf einmal einen Kühlschrank gab oder eine Waschmaschine. Und das haben die als eine große Erleichterung wahrgenommen. Problematischer war es mit Medien. Das war schon immer ein Riesenproblem. Die ersten Tageszeitungen, die im 17. und 18. Jahrhundert kamen, die haben fast ähnliche Debatten provoziert wie heute, nämlich Informationsflut, wer soll das alles schaffen? Da stand so eine Tageszeitung oder so eine Zeitung aus 4 Seiten. Es konnte sowieso irgendwie nur ein elitärer Teil der Gesellschaft lesen. Und trotzdem gab es diese Debatten. Und das Radio, das war dann schon eine richtige Kulturdebatte. Was macht das? Fernsehen noch mal viel schärfer. Und trotzdem waren das alles langsame Debatten aus der heutigen Zeit gesehen. Und heute ist das so, wir werden gewissermaßen in einem unfassbaren kurzen Intervall mit neuen technischen Entwicklungen überrollt, überrannt, und wir müssen auch mitmachen, wenn man irgendwie up to date bleiben will. Ich sag mal so, meine Mutter, die ist 83, 82, die muss nicht mitmachen, ja, die macht auch nicht mit. Aber meine Kinder müssen mitmachen, sonst sind sie out of order, ja, das ist sozusagen, okay, du kannst natürlich auf irgendeine Insel gehen, aber so, und auch meine Generation und so, auch wir sind alle gezwungen, irgendwie mitzumachen, ja, und aber umso jünger man ist, umso mehr ist man gezwungen, das mitzumachen. Und zwar tun die meisten Kids so, als wenn das alles null Problemo ist und alles so, aber natürlich dieses Tempo überfordert alle. Und insbesondere, weil sich die ganze Gesellschaft so stark verändern wird und wir gar kein Begriff, nee, wir haben auch nicht mal Begriffe davon, geschweige denn, dass wir rechtliche Systeme oder moralische, ethische Systeme haben, wie wir damit umgehen können. Der Normalfall ist heute, dass Lehrer in der Schule ratlos vor den technischen Entwicklungen ihrer SchülerInnen sitzen und die ihnen erklären müssen, was gerade abgeht. Ja, und jetzt vor ein paar Tagen kam ja die Meldung, es gibt neue, es wird relativ schnell neue Suchsysteme im Internet geben, KI gesteuert, die nochmal alles verändern werden, radikal verschnellern werden. Und der entscheidende Punkt ist aber, dass sich die Arbeitswelt dadurch entscheidend verändert. Und der Hauptpunkt der Veränderung wird sein, wo bleibt der Mensch da noch drin? Darüber kann man viel diskutieren, aber der entscheidende Punkt, weshalb ich das anspreche, ist die Verunsicherung, die Angst. Bei den einen ist es Angst und bei den anderen eine starke Verunsicherung. Und was macht man in so einer Zeit? Und das ist der entscheidende Punkt. Auch in so einer zukunftslosen Zeit. Ja, Zukunft ist etwas, was weit weg ist und nicht, was morgen passiert. Und wir wissen aber schon nicht mehr, was morgen passiert. Das ist alles welthistorisch absolut neu und eine totale Überforderung. Und in so einer Zeit kommen Extremisten. Wir sehen das klassisch an Donald Trump seit vielen Jahren. Der kommt, der befördert diese Ängste und diese Verunsicherung. Also der schürt die, und das machen alle Extremisten. Ja, in der Regel nehmen sie sich sozusagen ein rassistisches Grundbild und sagen, da gibt's auch einen Schuldigen dafür. Und sie schüren diese Angst und stellen sich hin und sagen, aber ich habe die Lösung. Und die Lösung ist auch ganz einfach, weil die nämlich auch wissen, in verunsicherten Zeiten suchen die Menschen nach Sicherheitsflöcken. Sie suchen nach einem Geländer. Was gibt mir Sicherheit? Mein Buch beginnt ja mit drei Schichten. Einer aus dem Alten Testament und zwei aus dem Gefängnis, die letztendlich immer darum drehen, wie geht der Mensch mit der Freiheit um, und am Ende sehnt er sich eigentlich nach der Haft. Und warum? Weil der Mensch dreht sich um, ist in einer unübersichtlichen Welt, er dreht sich um und erinnert sich, egal wie scheiße das war, was hinter ihm liegt, aber da hat er sich sicher gefühlt im Rückblick, weil er wusste, wie die Regeln sind, weil er wusste, wie die Länder sind, weil er genau wusste, wenn ich nach links gehe, dann passiert das rechts und wenn ich nach rechts gehe, passiert das links. Jetzt liegt eine Zukunft vor ihm, von der er nicht mal einen Begriff hat, und er ist einfach nur verunsichert und werde ich alles verlieren, wird irgendetwas noch Wert haben von mir. Und das ist dann die Stunde der Extremisten, die das schüren und gleichzeitig sagen, die sind schuld, also es gibt Schuldige, das sind also rassistisch markierte, und es sind Eliten, ja, das ist überall auf der Welt gleich. Also und ich habe eine Antwort. Und die Antworten sind extrem einfach, extrem banal. Und Menschen sehen sich nach Banalitäten. Menschen sehen sich nach einfachen Antworten. Und das ist gewissermaßen so der Punkt, was die ganze Welt im Westen eint. Ja, und deswegen ist der Trump und die Meloni, die irgendwie anders jetzt gerade regiert, als was alle erwartet haben. Deswegen gibt's Faschisten in der finnischen Regierung. Deswegen ist Orban da und so weiter und so fort. Und das ist eben auch das, was letztendlich BSW und AfD auch mitmachen. Und warum ist aber der Osten nun wiederum so schnell und so radikal? Warum ist er gewissermaßen, wie ich das nenne, wie so eine Art Laboratorium, dass man hier beobachten kann, Dinge, die woanders später kommen können und dann auch kommen, weil diese Transformationsüberforderung, die wir jetzt weltweit erleben oder zumindest in der westlichen Welt, überlagert wird oder die überlagert eine bereits vorhandene Transformationsüberforderung, nämlich die Überforderung von der sozialistischen Planwirtschaft, von der kommunistischen Diktatur in die soziale Marktwirtschaft, in die repräsentative Demokratie, in die Freiheit. Und die Menschen haben diese erste Transformationserfahrung nicht vergessen, die sitzt in den Knochen, weil es ihr ganzes Leben durcheinander geworfen hat. Alles, alle Gewissheiten waren weg, alle Dinge, die sie in ihrer Sozialisation gelernt hatten und die sie verinnerlicht hatten, waren über Nacht nichts mehr wert. Das Schlimmste für die meisten daran ist, dass sie es auch so wollten. Sie wollten das und haben aber mit den Folgen nicht gerechnet. Ja, es ist ja nicht so, dass da jemand kam und gesagt hat, jetzt machen wir es so, der böse Westen, so wie der Oschmann das erzählt, sondern die Menschen haben das so gewählt, obwohl ihnen gesagt wurde, wenn das so und so passiert, wenn ihr wirklich von einem Tag zum anderen die Westmark haben wollt, dann bricht hier alles zusammen und dann wird mehr zusammenbrechen, als ihr auch nur ahnt. Und es passierte eben genau das. Und diese Erfahrung, dieser Schock, der sitzt ihnen gewissermaßen oder vielen Menschen in Knochen. Ja, ich schätze mal so der Hälfte der Ostdeutschen. Die anderen haben das als eine Befreiung wahrgenommen, als ein Geschenk, als ein großes Glück. Also sozusagen so Typen wie ich. Aber nicht nur, also ich schätze mal so die Hälfte der Ostdeutschen oder ein Drittel. Ich will das jetzt auch nicht so wissenschaftlich streng abschätzen, weil es immer ein bisschen schwierig ist. Und das wird nun von dieser neuen Erschütterung, von dieser neuen Unsicherheit, von dieser neuen Angst überlagert. Und jetzt sagen eben viele Ostdeutsche auch, ja, ich habe jetzt aber auch viel zu verlieren. Die haben ja mittlerweile, also die ostdeutschen Bundesländer, die zählen zu den wohlhabendsten in Europa. Das wissen alle, nur die Ostdeutschen, die dort meckern, die Hälfte wissen das nicht. Die akzeptieren das auch nicht, dass das so ist. Es ist aber so, da kann man sich alle möglichen Sozialdaten anschauen. dann, ja, da würden die meisten Portugiesen, viele Spanier, viele Italiener, ganz zu schweigen von Griechen und so, die würden träumen von solchen Daten, wie sie in Ostdeutschland sind. Aber das ist, in Ostdeutschland kommt das nicht an, weil da wird halt, da wird auch nicht geguckt, wo komme ich eigentlich her? Wie sah das Loch aus, aus dem ich komme? Sondern da wird halt auf München, auf Stuttgart, aus Hamburg geschaut. Und ich sage, naja, ich will so leben wie die, aber so lebt auch keiner in, was weiß ich, in Regensburg lebt auch keiner wie in München und in Kiel keiner wie in Hamburg, oder? Also nicht keiner, verstehst schon, was ich damit meine. Also, und das ist sozusagen, deswegen ist Ostdeutschland für mich so interessant. Eben nicht, weil es so besonders ist, sondern weil es so radikal und so schnell ist. Und wenn man jetzt nochmal danach fragt, warum gibt's auch diese, warum hat dieser Extremismus, dieser Faschismus, anders als das, was Sarah Wagenknecht repräsentiert, so eine große globale Kraft. Das ist ja bei Trump so, das ist in Frankreich mit Le Pen so, das ist in Spanien so, bei Vox, das, wie gesagt, Schweden, Finnland, überall hat man so eine faschistischen Kräfte, rechtsextremistische Kräfte. Und da muss man eins ganz klar sagen, was in unserer Gesellschaft so ungern laut ausgesprochen wird. Es sind eben nicht irgendwie Ausländerfeinde, wie immer so gesagt wird, nee. Ausländerfeinde, die haben ja nichts gegen weiße Neuseeländer und die haben auch nichts gegen weiße Engländer. Es sind Rassisten. Es ist eine rassistische Grund-DNA, die Europa nie abgelegt hat, von der wir alle sozialisiert werden, die auch in uns allen weißen Menschen in Europa drinsteckt. Und die einzige Chance, so eine Ideologie, es war ja eine Machtideologie, die erfunden wurde, um die halbe Welt zu unterwerfen, und da ist ja gewissermaßen, Da kommen ja auch die Bilder des Untermenschen her. Die People of Color sind ja nicht umsonst als naturnah entworfen worden. Praktisch tierähnlich. Also, und das, was dann sozusagen der Nationalsozialismus auf einer anderen Ebene mit den Untermenschen macht, das hat ja ganz woanders seine Wurzeln. Darüber wird nur zu wenig gesprochen. Und diese kolonialistische DNA, die Europa prägt, die kriegt man eben nicht durch Beschweigen weg, so wie man die kommunistische Ideologie nicht durch Beschweigen wegbekommt. Nicht dadurch, dass man aggressiv wird und sagt, der Typ spinnt doch, was er erzählt. Ich bin doch kein Rassist oder ich bin doch das nicht, sondern was weiß ich, ich gehe da mal eine Weltladen einkaufen oder irgendwie so. Das kriegt man nur durch aktives Gegenarbeiten weg, indem man sich damit auseinandersetzt, indem man andere Dinge entgegensetzt und indem man sich auch mit sich selbst auseinandersetzt und eben nicht davon ausgeht, also alle anderen sind scheiße, aber ich habe das nicht. Nein, dafür können wir auch gar nichts. Das steckt in uns und dazu muss man erstmal stehen. Und da, wenn man sich anschaut, die Debatten über Kolonialismus, wo das ja nun so offenkundig wäre, in ganz Europa, in Belgien, einen schlimmen Kolonialismus ihr habt, wenn man sich das anschaut, was da für Debatten ablaufen, in Niederlande, auch eine große Kolonialmacht gewesen, in Spanien findet sowas gar nicht statt, Portugal findet das nicht statt, das waren die größten Kolonialmächte der Welt, in England findet das auf einer anderen Ebene statt, ja, ich meine, ein Ausreißer ist die USA, das hat wegen der historischen Gründe, so kann man das durchgehen, in Deutschland findet das auch nicht statt, da wird sozusagen heute noch über jeden rassistischen Straßennamen, den es gibt, werden ewige Debatten geführt, ob das nun rassistisch ist, ja oder nein. Und dann findet sich in der Regel eine Mehrheit, die sagt, nee, das ist nicht rassistisch. Da helfen auch keine rationalen Argumente. Da wird auch auf einmal auch jeder zum Historiker und zum Sprachforscher mit einer unglaublichen Werbe. Und solange eben diese Grundstruktur in Europa, zu der eben Rassismus gehört, aus Grund einer vielhundertjährigen Geschichte nicht massiv und radikal in Frage gestellt wird und öffentlich hinterfragt wird und eben auch wirklich individuell dann hinterfragt wird, solange siedeln eben diese faschistischen Parteien, diese rechtsextremistischen Parteien auf einem Grund, dem man eben nicht beikommt. Und deswegen ist es eben kein ostdeutsches Problem. Es ist ein deutsches Problem. Es ist ein gesamteuropäisches Problem. Es will nur kaum jemand wahrhaben.
Wenn ich mal von hinten anfange quasi, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Rassismus ist sicherlich ein wichtiger Punkt in der Debatte. Ich habe aber, und das habe ich auch mit anderen Gästen auch in vorherigen Episoden schon mal ein bisschen andiskutiert, ich habe immer das Gefühl, wir haben in Deutschland nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nie einen Weg gefunden, mit Rechts an sich umzugehen. Also wir haben, ich meine, es gibt ja Abstufungen. Wir können von rechtskonservativ reden, wir können von rechtsradikal reden. Es ist noch nicht alles sofort so, dass wir sagen müssen, es ist Rassismus oder es ist Nationalismus. Wir haben aber nie einen Weg gefunden, damit vernünftig umzugehen. Wir haben einfach nur hier den Teppich hochgehoben, alles runtergekehrt, gesagt, nee, es gibt's bei uns nicht mehr, das ist nicht mehr da. Und führt natürlich irgendwann dazu, wenn dann mal dieser ewige Wohlstandsaufstieg, den wir hatten seitdem, dann doch mal irgendwie in Stocken gerät und die Leute Angst bekommen, weil wir wissen ja auch, je mehr der Mensch hat, desto mehr hat er zu verlieren, desto mehr Angst davor hat er, wie du auch gerade gesagt hast, dann kommt auf einmal das hoch und die Leute fangen an zu sagen, also, aber ich habe es ja schon immer gesagt und jetzt darf man es endlich mal wieder sagen und jetzt ist die AfD da und die sagt das endlich mal, was ich mir irgendwie immer gedacht habe und vielleicht ist es extremer als das, was ich gesagt habe, aber es geht in die Richtung, während die anderen das gar nicht machen. Und dann springen auf einmal die anderen Parteien mit auf, Beispiel Union und Friedrich Merz, und biedern sich dann da irgendwie kommunikativ auch an. Also haben wir vielleicht so eine völlig fehlende Aufarbeitung in unserer Gesellschaft, was das ganze Thema, ich nenne es jetzt einfach mal, das ganze Thema Rechts angeht?
Naja, also erstmal ja. Zweitens, ich finde, dass du das zu verkürzt darstellst. Rassismus ist für mich kein Thema von rechts und links. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und rechts ist für mich auch an sich erstmal nichts Problematisches. Und die Gesellschaft ist demokratisch strukturiert. Und dazu gehört links sein, genauso wie rechts sein, im demokratischen Spektrum. Problematisch wird es, wenn es dann gewissermaßen die Grenzen überschreitet, zum Extremismus wird. Zur Radikalität, zur Destruktivität, zur Systemüberwindung. Ja, das sind sozusagen, also wenn es im Prinzip darum geht, das Grundgesetz zu überwinden. Ja, alles, was sich im Rahmen des Grundgesetzes abspielt, muss man als Demokrat und freiheitsliebender Mensch aushalten. Man muss das sogar so verteidigen, als wenn es um seine eigene Existenz geht. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das ist so auch meine Grunderfahrung. Das ist auch das, was ich sagen würde, das ist mein Diktaturrucksack, den ich mit mir rumschleppe. Und ich werde das Recht auch meiner politischen Gegner, ihre Meinung zu vertreten, genauso verteidigen, als wäre es, ging es um mein eigenes, aber nur meiner Gegner, nicht meiner Feinde. Weil die Gegner sind Konkurrenten sozusagen in einer Aushandlungsarena. Die Gegner sind Leute, denen ich unterstelle, dass sie, obwohl sie andere Methoden nehmen, obwohl sie andere Ziele verfolgen, dass sie trotzdem das Beste für das Gemeinwohl wollen, für alle. Der Feind, das ist der das abschaffen will. Der eben nicht den Kompromiss sucht, wie meine Gegner mit mir, sondern der einfach nur noch sein Ding durchstellen will und der auch das System, die Verfassung, die Grundgesetze überwinden will. Ja, da muss man ganz klar meines Erachtens unterscheiden. Und Rassismus, gemeinhin wird das immer nach rechts geschoben und wird so getan, als wenn das ein rechtes Problem ist. Das ist insofern nachvollziehbar, weil vor allen Dingen eben rechts außen und am rechtsextremen Rand und darüber hinaus ja offen rassistische Narrative benutzt werden. Da wird die Sprache benutzt, da wird auch diese rassistische Sprache offensiv verteidigt. Da werden sozusagen Vernichtungsfantasien verbreitet, die rassistisch fundiert sind und so weiter und so fort. Aber sozusagen das Grundproblem vom Rassismus, nämlich weiß als die Norm des Globalen zu setzen, alles am weißen Gesellschaftstypus, will ich fast sagen, auszurichten, der auch sozusagen in der Orientierung, wie ich die Welt strukturiere, wer das Sagen hat und wer nicht, auch in so einem Verhältnis von wir helfen ja denen und so weiter und so fort. Dahinter liegen alles uralte kolonialistische und damit eben rassistische Narrative. Und davor ist die Linke überhaupt nicht gefeit, sondern da gehört das auch alles dazu. Da wird sich natürlich zuweilen damit intensiver auseinandergesetzt. Da gibt es auch eher die Versuche, das zu überwinden, das muss man auch ganz klar sagen, aber längst nicht in der Breite, sondern es sind auch letztendlich immer nur einzelne Pressure Groups. In der Regel jene Gruppen, die sehr intensiv mit Gruppen von People of Color zusammenarbeiten, weil die da sozusagen dann das nochmal auf eine ganz andere Art natürlich auch forcieren und vor allem mit ganz anderen Argumenten dort arbeiten. Da ist diese Bereitschaft viel größer vorhanden. Das ist jedenfalls, steht für mich außer Frage. Aber grundsätzlich ist die europäische weiße Gesellschaft prinzipiell mit diesem Rassismus-Virus infiziert. Und da hat keiner, sozusagen steht keiner in der Position zu sagen, naja, ich bin da ein bisschen sozusagen, bin davor gefeit. Ja, das insofern da an der Stelle würde ich das sehr gern erweitern. Und das gefällt natürlich nicht vielen. Oder vielen nicht, je nachdem, wie man es formulieren will, weil das an die eigene Substanz geht. Ich habe auch selber schon harte Debatten geführt mit anderen, mit Linken vor allen Dingen, die dann, aber ich habe doch mein ganzes Leben lang, was weiß ich, Fairtrade Kaffee gekauft oder irgendein Rotz. Und deswegen bin ich doch kein Rassist oder so. Und da gehen dann auch sehr schnell die emotionalen, wie soll ich sagen, also wird dann auch sehr schnell unsachlich. Und ich kann nur sagen, ich selber spüre das in mir, welche rassistischen sozusagen Sozialisationsmuster ich mit auf den Tisch mitbekomme. Aber ich schreibe ja auch in dem Buch, bringe ich so Beispiele. Aber ich kann nur jedem raten, mal sozusagen die Augen zuzumachen und mal sich vorzustellen, also bestimmte Begriffe, die rassistisch konnotiert sind, sich vorzustellen und dann, was ist da eigentlich ein Häuptling? Ja, was sieht man da? Oder Dschungel und viele so eine anderen Begriffe. Und wenn man da die Augen zumacht und ehrlich zu sich ist, dann kriegt man da Imaginationen auch in seinem Kopf. Die kennt man eben aus Funk, Fernsehen, sonst wie. Mit denen sind wir alle groß geworden. Indianer, ja, wir halten alle krampfhaft am Begriff fest, der einfach nur einen grandiosen Irrtum in der Menschheitsgeschichte symbolisiert und wir sind der Meinung, das ist trotzdem alles richtig. Und selbst wenn wir den benutzen, was sehen wir denn bei Indianern, wenn wir die Augen zumachen? Ja, da sehen wir halt sozusagen Winnetou-Filme oder sonst was, aber nicht die Menschen, die da heute leben oder die da vor 150 Jahren gelebt haben. Und das sind alles Überlegenheitsgesten, die da auch in mir ja, drin sind. Also deswegen nicht, dass der Eindruck kommt, dass ich der Meinung bin, alle anderen und ich nicht. Nein, das ist in mir ganz genauso. Und ich versuche da auch täglich mit zu arbeiten darüber, aber ich reflektiere eben darüber. Ich versuche da etwas gegenzusetzen, versuche mich da kundig zu machen. Natürlich hat nicht jeder die Zeit, hat auch nicht jeder die Kraft dazu, das verstehe ich auch alles. Aber es sollte auch nicht jeder die Kraft ständig dazu dafür haben, das alles abzuwenden und immer abzuwehren. Und nee, das hat doch mit mir nichts zu tun und ich bin ein guter. Nee, in diesem globalen Diskurs, wie die Welt aussieht, ist dieser Rassismusdiskurs einer der zentralen Punkte. Wenn wir den nicht ehrlich und offen führen, dann wird die Welt auch nicht besser werden. Und die weiße westliche Welt hat das noch nicht erkannt. Und ich sag mal so, ein Großteil des Wählerreservoirs von Trump ist eben auch deshalb bei ihm. Und das hat sozusagen Gründe. Und da sieht man das. Und das sieht man jetzt in Ostdeutschland massiv, wie sich das auf den Straßen zeigt, wie sich das halt im Westen aufgrund einer dort stabilen und stärkeren Zivilgesellschaft so nicht inszeniert werden kann. Und schon gar nicht ohne Gegenwehr und ohne Widerspruch. Im Osten gehört das gewissermaßen zum Mainstream dazu. Und zwar weit über die AfD und andere Faschisten hinaus.
Wenn wir da nochmal zurückkommen, nämlich auf den Osten und die Wiedervereinigung. Das, was du vorhin beschrieben hast, ich habe früher mal ziemlich viel Strategieberatung für Unternehmen gemacht, würde ich klassisch beschreiben als Transformation ohne Kulturwandel. Also wir haben quasi einfach eine Idee oben drüber gestülpt und haben gesagt, ab morgen machen wir es so, haben uns aber überhaupt nicht mit den Leuten beschäftigt, die davon betroffen sind und haben denen vor allem auch gar nicht zugehört. Gregor Gysi hat zu mir mal gesagt, wir haben eigentlich alles, was im Osten war, einmal in die Kiste gepackt und gesagt, das ist alles doof, jetzt macht's mal so, wie wir es im Westen gemacht haben. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, der zu so einer Art Trauma geführt hat, das heute wieder hochkommt, wo eben diese ganzen transformativen Ereignisse auftauchen?
Also ich bin ja auch bloß ein Kind meiner selbst und aus prinzipiellen Gründen widerspreche ich immer, was Gysi sagt. Aber natürlich hat der Mann nicht immer Unrecht. Das ist ja Quatsch, aber ich stehe halt politisch ganz woanders. Ich stand vor 89 woanders, ich stand in der Revolution woanders und eben auch danach. Fand ihn immer sehr unaufrichtig. Er ist natürlich dann ein Medienstar geworden, er fällt sich da auch da drin und soll er auch, aber ich kann ihn politisch schon lange nicht mehr wirklich ernst nehmen. Er hat auch ein bisschen verpasst seinen Absprung, um das mal so zu sagen. Der hätte viel früher damit anfangen sollen, mit solchen dubiosen Figuren wie mit Gutenberg durchs Land zu reisen und irgendwie Comedy zu machen und Bücher von anderen schreiben zu lassen, die unter seinem Namen rauskommen. Dann wäre das irgendwie vielleicht, hätte ich den vielleicht auch schon vergessen. Und trotzdem ist das natürlich nicht ganz falsch. Aber es ist ein Punkt daran so falsch, dass eben doch wieder alles falsch wird. Und zwar dieser Punkt, der immer wieder vergessen wird, wenn über den Osten gesprochen wird. Und es gibt auch so in der wissenschaftlichen Debatte, also in der Debatte, sagen wir mal so, die Steffen Mau führt oder die ich führe, ja schon seit vielen Jahren, das ist ja jetzt nicht das erste Buch, da wird auch immer auf die Selbstermächtigung und die Selbstverantwortung des Ostens Wert gelegt. Und da wird eben nicht so getan, als wenn der Osten nun gewissermaßen irgendwie einfach nur übernommen worden wäre und gar keine Mitsprache mehr gehabt hätte und alles nur mit ihm geschah. Sondern wir beharren schon sehr stark darauf, auch empirisch, mit empirischen Daten, mit historischen Zeitabläufen. Nein, der Osten war auch immer Akteur. Das Problem ist nur, wenn 1990 bei den Wahlen am 18. März und Anfang Mai zu den Landtagswahlen. Wenn 80% der Leute dort genau das wählen, was ihnen versprochen wird. Und das wurde gewählt. Es stand am 18. März eine einzige Frage zur Debatte. Da ging es nicht um Parteien oder bla bla. Ging es auch. Da ging es aber nur um die Frage Artikel 23 Grundgesetz oder Artikel 146. Und 80% der Menschen im Osten haben gesagt Artikel 23. Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und das war der schnellstmögliche Weg zur Einheit. Ich habe das nicht so gewählt. Ich kam aus der Bürgerrechtsbewegung. Ich habe mit Bündnis 90, wir haben krachend verloren. Wir haben da nicht mal 3% der Stimmen bekommen und waren noch andere. Und ich war für den Weg Selbstdemokratisierung der DDR, dann Wiederherstellung der deutschen Einheit über Artikel 146, über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung in einem langsamen Prozess. Die absolut große Mehrheit war dagegen. Jetzt bin ich mittlerweile ein Apologet dieses Weges, weil ich glaube, dass der richtiger war, weil der andere hätte unter Umständen ungarische oder sogar russische Verhältnisse, Oligarchensysteme und so weiter bekommen. Selbstdemokratisierung, das sehe ich heute auch ein bisschen anders. Ich war natürlich damals auch euphorisiert, obwohl ich der Mehrheitsgesellschaft im Osten immer kritisch gegenüberstand. Ich stand ja am Rand der Gesellschaft und wusste, was meine Nachbarn sozusagen treiben und hatte da ein Höchstmaß an Ekel immer, so für diese permanente Unterwerfung und das Mitmachen, obwohl ich es auch verstehe. Und heute verstehe ich es noch besser als damals, als junger Typ, muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Aber die Leute, und das war eben damals auch schon ein Tempo, was die Menschen überfordert hat, das wissen viele nicht. Als Kohl im Februar 1990 aus Moskau, Anfang Februar zurückkam, da hat er zum Entsetzen von allen gesagt, die deutsche Einheit kommt viel früher, als alle denken. Und dann kickten die alle so, die Journalisten, und der sagte, ja, also die kommt wahrscheinlich schon 95. Da sind die alle in Ohnmacht gefallen. 1995 schon? Ist ja nicht zu fassen, sagt er im Februar 1990. Und dann hält im April 1990 der de Maizière, der erste Ministerpräsident der DDR, also der erste Freie, wählte eine Rede, und der sagt, also er träumt davon in seiner Antrittsrede im April, dass zu den nächsten Olympischen Spielen 92 schon eine gesamtdeutsche Mannschaft fährt. Gesamtdeutsch hieß nicht von zwei, also hieß von zwei deutschen Staaten eine Mannschaft. Das sagt er im April. Da sieht man sozusagen, was das für eine Fahrt aufnimmt, ja. Und die Leute wollten vor allen Dingen eins, so schnell wie möglich Westgeld. Und dann kam der Slogan auf den nächsten Urlaub mit richtigem Geld. Dann kam die Währungsunion und alle mit ein bisschen Ahnung haben davor gewarnt. Und dann habe ich gesagt, das wird zu einem Zusammenbruch des gesamten Systems führen. Weil es ging nicht nur darum, diese marode Wirtschaft zu retten, was vielen klar war, dass das nicht funktioniert, sondern das ganze gesellschaftliche System der DDR war anders strukturiert als das der Bundesrepublik. An den Betrieben hingen eben nicht nur Arbeiter und Menschen dran in der Verwaltung, sondern da hingen Kultureinrichtungen dran, da hingen Sporteinrichtungen dran, da hing die Gesundheitsversorgung dran, da hing Kinderbetreuung dran, da hing die Urlaubsversorgung dran, also Rentnerbetreuung, alles, was man sich denken kann, alles, was gewissermaßen so zu so einem Leben gehört. Und von diesem System waren ungefähr 95% aller Menschen in der DDR fast. 95%, im Prinzip nur die in Kirchen arbeiteten. Und als am 1. Juli 1990 das Westgeld kam, kam das ja nicht einfach vom Marktplatz rausgeworfen und die Geldcontainer hauen wieder ab, sondern es kamen eben auch die Institutionen des Westens, die Stabilität der D-Mark garantierten. Musste ja sein, damit in München die D-Mark nach wie vor den gleichen Wert hat wie vorher und in Washington und in Tokio und in London auf den Weltmärkten eben auch. Die D-Mark war ja eine der drei großen Währungen der Welt. Also mussten die Institutionen her und die Institutionen mussten über Nacht funktionieren in dem neuen Rechts- und Wirtschaftssystem im Osten. Und dazu braucht man Eliten, dazu braucht man Führungskräfte, dazu braucht man keine Lehrlinge, die man erstmal irgendwie im Monaten oder jahrelang anlernt, sondern die sofort einsatzbereit sind. Und das ist ja gewissermaßen so die Stunde dann dieser Führungskräfte aus dem Westen. Und tatsächlich, das ist so der Punkt, der in der Erzählung von Gysi und vielen anderen dann stimmt, aber eben, die blenden diesen ganzen anderen Kontext aus, weil das in der Situation praktisch kaum noch eine vernünftige Alternative gab. Es gab dann Alternativen, zum Beispiel andere Führungskräfte heranzubilden. Aber dafür hatte man keine Zeit und auch keine Lust. Und das setzte sich praktisch überall fort, auch an den Universitäten, wo ich das sehr gut mitbekam, weil ich da selber in Umgestaltungsprozesse ab 1990 involviert war. Und ich gehörte zu einer radikalen Gruppe von Leuten, die die Geschichtswissenschaft radikal umstrukturieren wollten, nach westlichem Vorbild. Und wir wollten wirklich alle weg haben, ganz klar. Heute würde ich sagen, das war ein bisschen zu übereifrig. Da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer hinschauen können. Ja, ich war da sehr stark geprägt von den Historikern, die gewissermaßen im 19., 20. Jahrhundert zu Hause waren. Ja, so. Aber nicht mal da waren alle hätten alle weggemusst, um es mal so zu sagen. Aber damals war ich fest davon überzeugt und nicht nur ich, sondern auch andere. Und bei den anderen Bereichen hätte man auch noch mal genauer hinschauen müssen. Aber die Idee war so, und dann kamen praktisch die Neuen und die kamen nicht allein, sondern die brachten ihre Netzwerke mit. Und wie man weiß, Eliten rekrutieren sich aus Eliten heraus, also sind auch die Nachfolger alle aus diesen Netzwerken heraus rekrutiert worden, wo Ostdeutsche nicht hineinkamen. Und in diesem Umstrukturierungsprozess, das muss man eben immer mal sagen, es war damals, lautete das ein Wort der Stunde, Durchmischung. Man wollte Ost und West durchmischen und das hat nicht funktioniert. Die Westdeutschen, die ersten, sagen wir 100.000 Westdeutsche, die in den Osten kamen, 1990 und 1991, die kamen alle durchweg als Vorgesetzte. Und das ist das Problem. Also, man hatte in praktisch allen Institutionen so eine Pyramide. Umso breiter der Bauch wurde, umso mehr Ostdeutsche und umso schmaler, umso weniger Ostdeutsche. Oben gab es gar keine mehr. Und man kennt das aus allen Unternehmenskulturen. Wenn man gewissermaßen eine Kultur mit einer anderen konfrontiert, dann muss man das irgendwie wirklich durchmischen und nicht jemand sitzt dort oben und sagt, so läuft's jetzt. Und das war im Prinzip auch die Stunde. Ich formuliere das gern so. Diese Macher der Einheit, die konnten es ja auch nicht besser wissen. Die sagten, okay, das läuft da bei uns ganz gut, müssen wir das also so machen. Und die hatten die Idee, der Osten und die Ostdeutschen müssen so werden, wie wir glauben, dass wir sind. Nicht was die wirklich waren, sondern was sie selber annahmen. Und das ist natürlich waren Riesenkonflikte. Und das funktionierte wiederum nur, und da fängt eben auch so die Geburtsstunde des neuen Ostdeutschen an. Das funktioniert nur, indem man den Raum, den man so neu besiedeln will, also neu verinstitutionalisieren will, indem man den Raum einfach als zur homogenen Masse erklärt. Und sagt, irgendwie zwischen Ostsee und Erzgebirge ist alles gleich, die Typen sind alle gleich, können wir sozusagen alles machen. Das ist, gewissermaßen, was dann passierte, kennt man so aus postkolonialen Theorien, ist alles nichts Besonderes eigentlich, macht die Sache aber nicht besser. Ja, aber zu der Geschichte hört eben auch, dass trotzdem gerade auf der politischen Ebene, da gab es nämlich eine entgegengesetzte Bewegung, da waren die Ostdeutschen immer in der Mehrheit, in den Wahlämtern. Also in den technokratischen Ämtern, da waren die Westeliten überall führend, egal wo, ob in der Wissenschaft, Militär und Justiz sowieso, Gott sei Dank muss man sagen, oder in der Polizei, da gab es ja niemanden, den man da hätte einsetzen können, die waren alle verschlissen, aber eben auch in diesen technokratischen Ämtern, in den Verwaltungsämtern und so weiter. Ja. Und das ist dann, das war auch ein großer Widerspruch mit der Politik, aber das muss man eben zur Kenntnis nehmen. Und insofern war es eben keine koloniale Praxis, ja, weil die Kolonisierten anderswo wählen sich ihre Kolonisatoren nicht herbei, sondern das ist ein gewaltvoller Zwangsprozess mit viel Blut und Tod. Und das war hier genau anders. Das war herbeigewählt, sehenden Auges in die Gefahren geschaut. Und da muss man jetzt so einem Mann wie Gysi dann eben auch Respekt zollen und sagen, ja, er war jemand, der immer davor gewarnt hat. Aber weil er es war, der auch davor gewarnt hat, konnte man der Sache natürlich nicht Glauben schenken. Und schon gar nicht so eine Leute wie ich. Weil er war ja der politische Gegner, nicht der Feind. Er war der politische Gegner. Und mit dem, wenn der was sagt, der steht ja für das alte System um Gottes Willen. Das ist mir übel, wenn ich das an der Stelle nochmal sagen will. Für Leute wie für mich war das Schlimmste an der SED nicht, dass sie existierte, war auch schlimm genug, mein ganzes Leben lang in der DDR, aber dass sie 1990 sich nicht auflöste, sondern dass Gysi sie in seine bunte Truppe da versuchte zu transformieren, dass dann da die PDS rauskam, Partei des Demokratischen Sozialismus und später die Linkspartei. Und warum war das so schlimm? Für Gysi war das eine Lebensnotwendigkeit, also auch für seine Partei. Es waren ja dann bloß noch 10% des ursprünglichen Parteikörpers. Aber das war die einzige Chance, um das legale Vermögen zu retten. Das hat er auch so gesagt. Also zum Beispiel das Kalibnischhaus, was sie heute noch haben und andere Sachen. Wenn sie sich aufgelöst hätten, wäre das alles weg gewesen. Das war sozusagen der rationale Kern, warum die eigentlich damals weitergemacht haben. Es gab ja auch innerhalb der Partei große Bewegungen Bewegungen, die Selbstauflösung forderten. Und warum war das für mich ein Riesenproblem? Weil sie mit der Besetzung von Begriffen wie demokratischer Sozialismus, von links sein, von später Linkspartei, es Menschen wie mir und vielen anderen unmöglich machten, sozusagen offensiv links, sich links zu bekennen. Klar, da hatte man mit Bündnis 90 dann irgendwie so eine Alternative. In unsere heutige Zeit übersetze, dann ist das eben tatsächlich ein krasses Problem, weil wir haben in Deutschland keine linke, demokratische, emanzipatorische, freiheitliche Partei. Und dass es das nicht gibt, das ist eine Ding, eine Sache, die wird der Gysi, würde der nicht gern hören, die in der Verantwortung auch heute noch der SED ist, weil die eben sozusagen so weitergemacht haben und dann so weiter rumgedümpelt haben und dadurch einen Großteil eines potenziellen Milieus es ihnen unmöglich machten, gewissermaßen dorthin zu wandern. Mögen jetzt manche vielleicht ein bisschen weit hergeholt empfinden, aber sozusagen aus meiner Lebenspraxis oder Lebensbiografie gesprochen ist das gewissermaßen ganz auf der Hand liegend und geradezu logisch.
Du hast vorhin gesagt, die Leute waren auch mit zu viel Freiheit überfordert. Wenn ich da mal eine meiner etwas provokanteren Thesen dieses heutigen Gesprächs wieder mal reinwerfe, zu Ende gedacht würde das ja eigentlich heißen, dass wir Menschen generell als Gesellschaft nicht wirklich gut mit zu viel Freiheit umgehen können, was ja wiederum dazu führen würde, dass wir in so einem endlosen Zyklus von Freiheit und Diktatur wären, irgendwo, nennen wir es Diktatur, wie auch immer, Freiheit und Unterdrückung, wie auch immer. Also, dass wir immer aus einer Situation von zu wenig Freiheit kommen, dann immer mehr Freiheit wollen, uns irgendwie dahin bewegen und dann irgendwann überfordert mit der Gesamtsituation sind und irgendwie wieder nach Leuten rufen, die uns die Freiheit sozusagen wieder wegnehmen, beziehungsweise uns sagen, was wir denn zu tun haben. Wie stehst du dazu?
Also, ich würde mich nicht einladen, wenn ich sozusagen politisch ernsthaft reden möchte und am Ende müssen alle grinsend voller Optimismus und Zukunftsfreude nach Hause gehen. Weil das sind jetzt nicht meine Worte, mit denen du das formuliert hast, aber es ist meine Überzeugung. Und diese Überzeugung hatte ich nicht immer. Es gibt so ein Wort aus Polen von einem polnischen Dissidenten, der gesagt hat, 89 hat überhaupt kein Recht, nochmal pessimistisch zu sein. Und das hat mich immer total überzeugt, genau. Uns ist da was geglückt, der Bewegung, der Freiheitsbewegung, der kleinen Freiheitsbewegung, was unvorstellbar erschien, nämlich so einen Riesenkoloss sozusagen so ins Wanken zu bringen, aber natürlich auch wegen der internen Probleme, wegen vieler anderer Dinge. Revolutionen siegen nicht wegen einer Ursache, sondern wegen vielen, auch wegen Erosionsprozessen innerhalb der Machtapparate natürlich. Aber es braucht halt immer welche, die letztendlich den letzten Arschtritt verpassen, ja, und ihre eigene Angst überwinden und mutig sind und sagen, okay, ich mach das jetzt, egal was passiert. Und das ist halt eine kleine Gruppe gewesen. Und das ist geglückt und da gab es keinen Grund, jemals nochmal pessimistisch zu sein. Ja, boah, wer hätte das gedacht? Niemand hätte das gedacht. Und ich meine, heute stellen sich viele hin und tun so, als wenn sie irgendwie alles vorhergesehen haben. Ich habe nicht mal am 9. November um 17 Uhr geahnt, dass die Mauer in ein paar Stunden umfällt. Die war auf der einen Seite sowieso schon offen, aber ich bin immer noch davon ausgegangen, das wird alles noch lange dauern und so weiter und so fort, obwohl permanent alles so schnell ging. Aber wenn ich heute so höre, wie viele Leute bei dieser Revolution dabei waren, haben offenbar in der DDR mehrere Dutzend Millionen Leute gelebt und ganz viele waren ganz schlau und so weiter und so fort. Also deckt sich jedenfalls nicht mit meiner Erfahrung und mit meinen Beobachtungen. Aber was sich halt damit deckt, ist das, was du sagtest, dass viele Menschen dazu neigen, gerade in Krisen, nach einer starken Hand, nach einer starken Führungshand, nach autoritären Verhältnissen. Ich meine, man kann das runterbrechen. Ja. Es ist nicht so lange her, dass es selbstverständlich war, dass Kinder in der Schule geschlagen worden sind. Das ist nicht Jahrhunderte her. Das ist ein paar Jahre her. Und was haben die meisten Eltern gesagt? Naja, so ein Klaps wird dem schon mal gut tun. Und überhaupt Kindererziehung. Wie viele Kinder werden mit Prügel, mit Klaps, mit dem berühmten Klaps und so weiter groß? Das sind alles autoritäre Verhältnisse. Und die werden auch bis heute in vielen, vielen Familien praktiziert. Und damit meine ich nicht die grausame, die brutale Art, sondern die alltägliche. Das, was in dem Film das Weiße Band auf eine fantastische und gleichzeitig erschütternde Art und Weise vorgeführt wird. Davon sind wir nicht so weit weg. Und das sehe ich eben auch jetzt. Naja, und wie ist das mit unseren Demokratien und Diktaturen? Ja, das, ich meine, ich habe vorhin lange, viel länger, als ich das eigentlich üblicherweise mache, über Rassismus und Kolonialismus gesprochen. Die glänzenden Demokratien des Westens, die glänzten ja auch immer nur gewissermaßen, wenn man nicht genau hinschaute. Und zwar nach innen wie nach außen. Die Demokratie in England, in Frankreich, die basierte auf ihren Kolonialreichen. Und zwar nicht irgendwie bis 1700, sondern bis in die 60er Jahre hinein. 1960er Jahre, da bin ich geboren worden. Und das hatte alles Folgen, die noch fortführen. Ganz zu schweigen von Ländern, die noch kürzer erst in der Demokratie angekommen sind, wie Portugal oder Spanien oder so, ja, und so. Also das, diese sozusagen Demokratie hatte schon immer auch ihre Schattenseiten, nämlich wer auf wessen Kosten eigentlich. Und das geht auch weiter, das ging auch innenpolitisch weiter. Also man schaut sich mal die USA an, ja. Also es gab den großen Bürgerkrieg und der ging sozusagen, da ging es eben auch um Rassismus. Und dann die Jim Crow-Gesetze nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Rassenunruhen. Die Geschichte der USA wird aus einer Geschichte, ein schwarzer Historiker wird die halt ganz anders erzählen als eine weiße Historikerin. Und das wird auch anders erzählt. Es gibt ja da großartige Werke. Also insofern, diese Diktatur oder diese autokratischen, diese Unterdrückungspotenziale, die sind sowieso immer da. Und eigentlich ist es immer ein Kampf darum, wer gewinnt. Ja, und wir waren jetzt die letzten Jahrzehnte auch so, gerade hier in Mitteleuropa, so ein bisschen verwöhnt, weil das irgendwie so dieser Freiheitsimpuls, dieser Demokratisierungsimpuls, das fühlte sich alles gut an, das schmeckte alles gut und das schien irgendwie unaufhaltsam zu sein. Ich kam mir selber schon immer ein bisschen dämlich vor, wenn ich sagte, liebe Leute, das ist alles nicht, das sind keine Gottesgeschenke, sondern das ist menschengemacht und was der Mensch macht, kann auch wieder verloren gehen, kaputt gehen. Und deswegen muss man Tag für Tag auch darum kämpfen. Und Demokratie und Freiheit sind zwar auch staatliche Strukturen, aber sie sind zuvörderst Verhaltensweisen und ich muss entsprechend leben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich beobachte das schon lange und oft, dass es so mit diesem freiheitlichen, demokratischen Leben auch in unserer Gesellschaft nicht so weit her ist. Und wenn das mit dem individuellen Verhalten nicht so weit her ist, naja, dann ist es ein kurzer Weg, das eben nach diesen autoritären Grundstrukturen ruft. Und insofern, ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer Epoche des Autoritarismus stehen. Aber ich hoffe, dass ich mich grundlegend irre. Und weil ich hoffe, dass ich mich irre, weil ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, deswegen schreibe ich unter anderem so ein Buch und deswegen schreibe ich andere Bücher und deswegen bin ich Tag für Tag mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, sozusagen aktiv, um Demokratie und Freiheit zu retten.
Absolut, ja. Ich hoffe, dass der Restoptimismus, den ich auch irgendwo habe, am Ende derjenige ist, der die Zukunft da irgendwie in die richtige Richtung lenken wird. Ich habe gestern einen Artikel dazu geschrieben, wo ich abschließend so einen Appell formuliert habe und gesagt habe, am Ende geht Freiheit uns alle an und Demokratie geht uns alle an und wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendwie die da oben, wie wir sie ja in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, immer so schön beschreiben, fälschlicherweise und völlig dabei vergessen, dass wir die da oben ja gewählt haben oder gewählt haben sollten, wenn wir denn auch alle zur Wahlurne gehen, dass wir am Ende alle Verantwortung dafür tragen, dass es eben nicht zum Worst-Case-Szenario kommt, auch wenn es gerade vielleicht ein Ticken mehr danach aussieht. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns hier treffen konnten.
Ich danke dir auch sehr.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.